Hi und schön, dass du da bist bei Sattelpro, dem Podcast für Pferdeprofis und Sattelexperten. Ich bin Dr. Maren Bohlieber, deine Sattelwissenschaftlerin. Vielleicht kennst du das. Du arbeitest mit Pferden, siehst Probleme und hast das Gefühl, der Sattel spielt irgendwie eine Rolle. Du kannst aber nicht genau erklären, woran es liegt und was man machen kann. Dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du fundiertes Wissen rund um den Sattel. Direkt aus der Praxis für deine Praxis. Lass uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sattelpro. Ich freue mich, dass du da bist. Und heute nehme ich dich mit in die Welt der Zusammenhänge. Es wird spannend. Ich habe einen ganz tollen Gast bei mir, Katinka Krages. Katinka ist Pferdeosteopathin, so wie ich. Und ich habe mich ja auf Sattel spezialisiert. Katinka hat ihr Augenmerk eine Etage höher sozusagen auf den Reiter. Katinka ist Bereiterin bei der FN und sie hat ja Dressurerfolge bis zur schweren Klasse erzielt, hat sich mittlerweile auf die Biomechanik des Reiters spezialisiert. Sie ist Trainerin für biomechanisch korrektes Reiten, BKR. Jeder von uns weiß ja, dass der Reitersitz eine entscheidende Rolle oder eine entscheidende Auswirkung auf das Pferd haben kann. Jetzt ist die Frage, was ist denn mit dem Sattel? Das ist ja so ein bisschen hier im Sattel-Podcast das Thema. Und die Verbindung von Pferd zu Reiter stellt ja der Sattel dar. Aber was hat denn der Sattel, insbesondere auch die Sattelpassform, für Auswirkungen auf die Biomechanik des Reiters? Und im Umkehrschluss, diese Auswirkungen, die der Sattel auf den Reiter hat, was hat das wiederum für Wirkungen und Auswirkungen auf die Gangmechanik des Pferdes, das Leistungspotenzial und natürlich auch das Wohlbefinden des Pferdes? Und darüber werden wir heute in Tiefe sprechen. Ich freue mich da total drauf. Ich kann euch jetzt schon sagen, es geht sehr um Zusammenhänge. Pferd, Reiter, Sattel. Ich kann euch auch schon anteasern, wir haben auch ein gemeinsames Projekt vor, Katinka und ich, da werden wir am Ende noch drüber sprechen. Heute haben wir es uns sehr gemütlich gemacht hier, weil wir haben ja die Chance, dadurch, dass wir beide aus Bremen sind, uns tatsächlich nicht nur virtuell auf einen Kaffee zu treffen, sondern tatsächlich richtig in echt und live. Draußen ist es kalt heute, wir haben richtig schönes Herbstwetter, aber doch recht frostig, also Kamin ist an, wir haben Kaffee vor uns und ja, da lässt es sich vielleicht ganz gut plaudern. Katinka, dann erzähl doch mal von dir, wer bist du, was ist dein persönlicher Weg, wie bist du zu Pferden gekommen und vor allem auch zum biomechanisch korrekten Reiten?
Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Maren.
Gerne.
Und das gemütliche Setting hier. ja, ich bin Katinka Krages. Ich bin damals gelernte Bereiterin FN und bin dann über Umwege, in Anführungsstrichen, über mein damaliges Dressurpferd Louis, den habe ich bis S ausgebildet und turniermäßig vorgestellt, bin ich zur Osteopathie gekommen, weil der ein Herpesvirus hatte, den wir mit neurologischen Ausfällen, und den haben wir nur über Osteopathie, Akupunktur und gezielten Training dann gut wieder ins Training bekommen, nicht wieder in den Turniersport, aber er konnte gut wieder leben. Und dann habe ich gedacht, oh Mensch, das möchte ich auch gern machen. Zu dem Zeitpunkt bin ich 16 Pferde am Tag geritten und bin auch körperlich sehr an meine Grenzen gekommen und habe dann gedacht, oh, ob ich das dann schaffe, Pferde zu behandeln, körperlich. Aber doch, das konnte ich schnell feststellen, das kann ich. Und habe dann die Ausbildung bei Barbara Welter-Böller gemacht in Schneverding. Genau, und bin jetzt seit 18 Jahren Pferdeosteopathin. Mhm. Und habe dann vor einigen Jahren ist jetzt glaube ich auch schon 7 Jahre her, das biomechanisch korrekte Reiten über eine Empfehlung von einem Tierarzt kennengelernt. Mhm. Und darüber die Angela Lohmann, bei der ich das dann lernen durfte. Ich glaube, ich war einer der ersten Kurse mit, da bin ich mir jetzt aber gar nicht mehr ganz sicher. Genau, und dann habe ich da die Ausbildung gemacht und ich habe sie deshalb gemacht, weil ich in der Osteopathie schon oft an den Punkt kam, dass ich dachte, oh, wir beheben hier gerade nicht die Ursache. Die Ursache ist das Zusammenspiel zwischen Pferd und Reiter. Und ich kann heute sagen, nachdem ich es jetzt einige Jahre mache und Lehrgänge gebe, unterrichte neben der Osteopathie, dass es manchmal Mini-Stellschrauben sind, die man ändert, und man hat sofort wieder viel mehr Spaß am Reiten und reitet eben wirklich gesund erhaltend für Pferd und Mensch. Das darf man immer nicht vergessen.
Ja, Ja, genau. Weil es halt miteinander zusammenhängt, ja, auch. Ne? Ohne Reiter, kann man, also da ist der Zusammenhang dann klar zum Pferd hin. Biomechanisch korrektes Reiten, ich habe das relativ neu erst kennengelernt, dass das jetzt schon 7 Jahre sozusagen existiert, finde ich fast schon eine Überraschung, finde ich toll. Erklär doch mal ein bisschen, was dahinter steckt. Also wie unterscheidet sich das, ich sage jetzt mal, vom normalen Reiten oder vom Reiten, wie du das auch in deiner Ausbildung selber gelernt hast und auch weitergegeben hast. Wie muss man sich das vorstellen? Also ist das viel mehr Theorie, ist das viel mehr im Stand oder über Bilder? Oder vielleicht kannst du da mal so einen kurzen Abriss geben, was man sich denn überhaupt unter BKR, biomechanisch korrektes Reiten, vorstellen kann.
Genau, ist eigentlich eine Mischung aus allem, was du eben genannt hast. Genau. Also es ist so, dass wenn ich zu einem Unterrichtstermin komme, dass der Reiter mir einmal kurz die Vorgeschichte erzählt. Manchmal ist es ja auch sowas wie, ich kriege das Pferd nicht rechts angaloppiert und wir haben schon alles probiert. Ganz oft ist es, das Pferd klemmt unterm Sattel. Oder auch, das hatte ich neulich, das Pferd rennt weg unterm Sattel.
Ah ja.
Mhm. Genau, gerade da war das, dass es im Gelände unter ihr wirklich Speed gab und sich nicht mehr regulieren ließ. Und da hat sie gesagt, sie möchte das gerne verändern.
Ja.
Genau, und dann läuft es so ab, dass die Reiter erstmal im Schritt reiten und ich gucke von vorne, von der Seite und von hinten, wie der Sitz ist, gucke mir Schiefe an, gucke mir, ob sie im Hohlkreuz sind, ob sie vielleicht in Rückenlage sind oder in einer Hüfte einknicken, vielleicht sogar eine Beinlängendifferenz da ist im Sattel. Manchmal ist es ganz lapidar, dass der Steigbügel viel zu lang ist.
Ja.
Und dann kommen die schon zu mir auf den Boden und dann gibt's eine Übung auf dem Hocker auch noch auf dem Balimo, auf diesem Wackelhocker.
Ja.
Dann geht es wieder aufs Pferd und dann ist es so, dass man im Schritt erstmal ganz viel vorher, nachher.
Ja.
Das kommt immer so ein ganz bisschen auch auf den Lerntypen an, den ich da vor mir habe. Manche brauchen ganz viel Wechsel, vorher, nachher.
Und darf ich kurz eingrätschen? Ja. Vorher, nachher, du meinst ihr normaler Sitz und jetzt setz dich doch mal altes, so, wie wir es besprochen
haben. Genau, ihr altes und dann ihr neues, wo wir sie hingesetzt haben. Einmal auf dem Hocker und dann oben auf dem Pferd.
Okay.
Genau, und dann switcht man eben zwischen alt und neu. Genau, ich habe einen Weg übersprungen gerade. Genau, und dann guckt man eben, es gibt Reiter, wie gesagt, die brauchen ganz viel Wechsel vorher, nachher. Und es gibt aber auch Leute, die können gar nicht zurück in ihr Altes, weil sie es einmal gespürt haben und dann will der Körper das gar nicht so.
Ja, genau. Das hätte ich mir gerade schon fast so gedacht, wie kommt man denn dann wieder in das Vorher rein, ne? Wenn man merkt, ah, das fühlt sich aber eigentlich viel besser an.
Genau,
ne?
Und vor allem sagt das Pferd sofort, ah, okay,
ja, genau, das fühlt sich besser an. Das fühlt sich auch besser für mich
an. Und viele bleiben auch einfach kategorisch stehen, wenn es dann ins alte Muster
geht. Ja, genau. Das ist so nicht mehr.
Genau.
Sehr gut.
Und, genau, und das Gleiche ist dann im Trab und auch im Galopp. Und im Trab ist nochmal die Besonderheit, dass man das Leichttraben noch einmal auf dem Boden übt.
Aha, wie macht man das?
Weil wir im biomechanisch korrekten Reiten stehen rein aus dem Oberschenkel auf und nicht aus dem Knie, wie man es klassisch kennt, oder aus der Hüfte, machen es ja auch einige. Mhm. Und um diesen Doppelwopper-Effekt nicht mehr zu haben, den man oft dann beim Einsitzen in den Sattel hat, stehen wir rein aus der Oberschenkelkraft auf.
Ah, okay.
Und das kann man richtig, richtig gut am Boden üben.
Ja.
Ist auch eine super Übung für abends vorm Fernseher, sage ich dann.
Ah ja.
Genau, weil das ist schon was, im Schritt ist das oftmals auch schon schwierig, aber im Leichttraben, wenn dann auch noch die Dynamik vom Pferd einfach noch mehr dazu kommt, ist es schon herausfordernd.
Ja, das glaube ich.
Und manchmal ist es auch in der ersten Einheit so, bei manchen bleibt man tatsächlich im Schritt, aber es gibt eben auch Reiter, da kommt man nicht in den Galopp und das ist aber auch nicht schlimm, weil es dann erstmal wichtig ist, das im Schritt und Trab so gut zu verinnerlichen, dass man dann stabil genug ist für den Galopp.
Ja, verstehe. Okay, das macht natürlich Sinn, sich von klein zu groß zu arbeiten, vom Boden aufs Pferd auch das finde ich spannend, weil oft geht es ja auch ums reine, also wirklich Körperempfinden des Menschen, oder? Genau. Und des Reiters und Körpergefühl, überhaupt erstmal bewusst zu werden, welche Muskeln werden denn auf welche Art angesprochen. Mhm. Und das kann man natürlich vom Boden sehr gut erstmal ja, starten. Ne? Vielleicht noch einen Satz zu diesem speziellen Hocker. Ich habe den tatsächlich auch, aber gar nicht unbedingt für meinen Reitersitz. Das war die eigentliche Idee damals gewesen. Ich habe den schon ewig. Sondern ich hatte so Probleme im Lendenwirbelbereich. Also ja, immer wieder Thema dort. Ne? Ja. Ich habe, ich sag mal, vor meiner Pferdeberufskarriere war ich ja in der Unternehmensberatung, habe viel am Computer gesessen auch und ja, habe wirklich Probleme gekriegt da im hinteren Bereich, ne, dieses statische Sitzen. Und dachte mir dann, ja, diese Gummibälle, irgendwie kam ich damit nicht zurecht und habe mir dann ein Balimo gekauft. Mhm. Also für alle, die nicht wissen, was ein Balimo ist, das ist im Prinzip ein Hocker mit einer ganz beweglichen Sitzfläche, die auf so einem Kugelgelenk aufgelegt ist. Also es ist wirklich richtig beweglich. Ich hatte den dann im Büro stehen und Kollegen, die dann irgendwie bei Telefonkonferenzen sich schnell auf meinen Platz setzen mussten, die sind regelmäßig runtergefallen, weil die das nicht hingekriegt haben. Aber das hat mir wirklich, also wirklich die Lendenbeschwerden eliminiert. Ja, ne? Ich saß dann teilweise 8 Stunden auf dem Ding, ne? Und das war richtig gut. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass nicht nur sicherlich auf der einen Seite das Gefühl geschult wird. Ne? Also ich erinnere mich, da gab es dann damals so eine Anleitung auch dazu, ne? Wie man jetzt eine Galopphilfe gibt zum Beispiel. Ja. Das wurde so in der Uhr sozusagen beschrieben.
Genau, das kann man damit alles super
gut. Ja, das ist richtig cool. Ne? Also einmal dieses Verständnis und das Bewusstsein dafür wird natürlich geschult, aber auch die Tiefenmuskulatur könnte ich auch mir vorstellen, genau, oder? Also insgesamt Rumpfmuskulatur, ja, genau, ja, ne, mhm, was ja sicher auch total wichtig ist für einen guten...
Ja, die Beweglichkeit und die Stärkung ist da eigentlich gegeben.
Also das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, das ist wirklich ein ganz tolles Hilfsmittel. Und erklär vielleicht nochmal so ein bisschen mehr das Setup, wenn du jetzt bei einem Termin bist, der Kunde oder der Reiter hatte noch keinen Kontakt mit diesem biomechanischen korrekten Reiten. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist das dann Inhalt von so einer ganzen Lehreinheit oder...
Also genau, ist eine Trainingsstunde. Mhm.
Ja, okay, verstehe.
Genau, und das ist so eine Stunde bis eine Stunde 15.
Ah ja, okay. Also das kriegt man schon alles sozusagen
unter. Ja, manchmal ein bisschen länger, ne? Das kommt auch mal darauf an, wie ist die Kondition. Ich habe ja auch viel Pferde, die dann, oder Pferd-Reiterpaare, die im Aufbautraining zu mir kommen. Und das kann ich auch ganz klar befürworten. Einige scheuen sich da so ein bisschen vor, weil sie sagen, wir können noch nicht stundenlang galoppieren oder was. Aber das ist gar nicht wichtig im Moment, ne? Sondern es ist einfach nur wichtig, dass man da die Grundlage gut schafft, dass ich einen Sitz erschaffe, der es mir leicht macht und mehr Spaß wieder am Reiten, aber vor allem auch dem Pferd leicht macht, mir wirklich den Rumpf herzugeben und stabil unter mir zu werden.
Ja spannend. Mhm. Da kam mir gerade noch der Gedanke, also wenn ich an den Begriff biomechanisch korrekt denke, das klingt so ein bisschen wie, es gibt den Standard, es gibt das Idealbild, aber wir haben ja sicherlich auch ganz viele individuelle Unterschiede, oder? Also der Reiter ist ja genau wie das Pferd so individuell gebaut sozusagen und hat vielleicht auch seine persönlichen Stärken und Schwächen, vielleicht auch ehemalige Verletzungen oder so. Wie gehst du darauf ein oder wie macht man das?
Also genau, Reiter haben ja manchmal einfach wirklich Rückenschmerzen oder Skoliosen. Oder ich hatte jetzt gerade eine mit einer Knie-OP, die ist schon ein bisschen zurückliegend, aber seitdem fühlt sie sich eben deutlich schiefer auf dem Pferd. Mhm. Und dann muss man schon gucken, dass man das mit einbezieht. Ne? Also es darf kein Schmerz dabei auftauchen. Ja. Ne? Also es darf schon so sein, dass der Reiter sagt, oh, es ist jetzt anstrengend, weil es einfach nur neu ist. Mhm. Aber es darf kein Schmerz dabei auftauchen.
Okay.
Genau. Ja. Und genauso sollte es beim Pferd sein. Ne? Wenn er sich irgendwie verschlechtert unter dem Neuen, dann muss man gucken, woran es liegt.
Ja.
So.
Ja. Hast du denn auch Momente, wo du sagst, okay, es ist eigentlich, der Reiter hat das verstanden, er hat das verinnerlicht, er setzt es auch um. Es kommt aber nicht so wirklich beim Pferd an. Gibt es da, sage ich mal, auch Grenzen erstens in der Umsetzungsfähigkeit des Reiters, dass er vielleicht aus irgendwelchen Gründen es gar nicht schafft, so weit zu kommen? Gibt es Themen beim Pferd, die das Ganze auch blockieren könnten? Hast du da irgendwie Erfahrung, dass man gar nicht am Ende, wünscht man sich ja wahrscheinlich so ein Aha-Erlebnis. Der Reiter, Pferdebesitzer hat die Sitzung gebucht, vielleicht auch durch eine gute Referenz oder so. Und es bleibt so ein bisschen dieser Aha-Moment aus. Kennst du das oder kommt das auch vor? Oder was könnte das Ganze begrenzen? Also gibt es da irgendwie manchmal Schwierigkeiten oder Herausforderungen, dass man nicht unbedingt weiterkommt?
Ja, dann, wenn der Sattel nicht aufs Pferd passt,
okay,
natürlich, genau. Klar. Und wenn der oder wenn der Sattel so liegt auf dem Pferd, dass er den Reiter wirklich schwierig hinsetzt, ja, dann kommt man schon an seine Grenzen. Mhm. Ne?
Ja.
Also neulich hatte ich einen Fall, da saß die Reiterin doll in
Rückenlage,
ja, aber der Sattel war auch hinten viel zu tief.
Ja.
So. Mhm. Und das Pferd, oh Wunder, wollte gar nicht vorwärts gehen.
Ja, okay, so, gut. Das, ja.
Und da habe ich schon gesagt, da kommen wir, dass wir werden ein Stück weiterkommen, aber nicht ein Riesenstück.
Ja.
So, ne? Und da ist aber jetzt dann irgendwie ein Sattler und so,
ja,
dann gewesen. Aber also das ist so ganz ohne Aha-Effekt hatte ich nicht.
Okay.
Und wenn es nur das war, was man dann angeregt hat mit dem Sattel,
ja,
dass sie das nochmal,
ja,
überprüfen.
Sehr gut, muss, ja.
Oder wie in der Einheit. Ich weiß, bei dem Pferd haben wir dann, ist ja nicht optimal, aber es war eine Lösung in dem Moment, einfach eine Bandagenunterlage, mhm, hinten drunter gelegt,
ja,
und das Pferd fühlte sich wohler und die Reiterin konnte was dann von, ja, der Einheit mitnehmen.
Dass man zumindest dem Reiter auch vermitteln kann, schau mal, wenn du jetzt korrekt gesetzt wirst von dem, durch den Sattel, dann fühlt sich so an und dann,
genau,
kannst du das so und so umsetzen,
ja,
verstehe.
Genau.
Mhm. Ja. Ja, so war es ja auch so ein bisschen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ne? Das,
ja,
stimmt. Ja. Das Klackern hier im Hintergrund ist Gregor, ist der kleine süße Hund, der freut sich gerade an seinem, was ist denn das eigentlich, das ist kein Knochen.
Doch, so ein Knochen, aber er freut sich vor allem, dass der Kamin an
ist. Ja, genau, und jetzt freut er sich, dass er gekrault wird. Süß. Wir haben uns so kennengelernt bei einer Kundin, wo ich zum Sattel gerufen wurde. Sie, mhm, ist eine Kundin auch in der Osteopathie bei dir, ne?
Genau, Osteopathie, ja, und dort hatte ich einen BKR-Lehrgang gegeben.
Ach, so war das, genau. Von der Reihenfolge, genau.
Ja.
Und das war so interessant, weil zu dem Zeitpunkt kannte ich dich noch gar nicht. Und die Kundin sagte mir, also vielleicht kurz zur Ausgangslage, sie hat einen Pony, die Kundin. Und dementsprechend musste damals wohl ein sehr kurzer Sattel her. Oder es hat nicht viel Sattelauflagefläche, das Pferd. Und es wurde ein sehr, sehr kleiner Sattel ausgewählt für das Pferd. Leider nicht nur fürs Pferd klein, sondern auch für die Reiterin. Also war der Reiterin zu klein. Hat sie massiv nach hinten, vom Gesäß massiv nach hinten Richtung Äfter gesetzt und das Pferd hat deutlich Druck im hinteren, mhm, Bereich bekommen. Und dann habe ich sie darauf hingewiesen, dass der Sattel ihr zu klein ist, dass das eigentlich so gar nicht passt. Und dann sagte sie, das ist ja interessant, das höre ich jetzt zum zweiten Mal. Ich habe das, seit ich den Sattel habe, ich weiß gar nicht, wie lange sie ihn hatte,
also hatte
schon eine Weile, ne? Das hat mir bisher nie jemand gesagt und ich hatte viele Sattler dran. Aber jetzt innerhalb kürzester Zeit höre ich das schon zum zweiten Mal, denn ich hatte jetzt eine Trainerin für, ja, BKR da, die auch noch meine Osteopathin ist. Und ja, dann wurde ich da auch ganz hellhörig und dachte, ach ja, das ist ja schön, wer sagt denn das? Und,
ja, genau. Und das ist auch spannend, weil ich kenne das Pferd ja aus der Osteopathie und es ist immer mal wieder das Thema angaloppieren, ich weiß gar nicht mehr, welche Hand, schwierig. Und ich kam in die Halle, ich sah sie in dem Sattel, da sag ich, ja, dein Sattel ist zu klein. Also, und
ja,
dann, und dann
genau,
passte das mit deiner Einstimmung.
Ja, genau. Und daraufhin haben wir, glaube ich, dann auch noch eine weitere Kundin, die du auch in der Osteopathie,
genau,
hast, ne? Hatte ich dann auch als Sattelkundin,
ja,
sozusagen.
Und da habe ich
gemeinsam
dann dabei gestanden und durfte zugucken.
Ja, genau.
Ja,
ja, auch deinen,
ja,
Input geben. Ne? Also
ja,
es war für mich,
genau,
natürlich auch total spannend, eben deine Sicht auf den Reitersitz. Natürlich habe ich auch ein Auge auf den Reitersitz, ohne das geht es ja nicht, aber eben mit deinem geschulten, biomechanisch korrektem Auge sozusagen, wie soll man sagen, da auch nochmal, ja, das Ganze aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Das war, fand ich super spannend, da die Zusammenarbeit. Genau, und da sah man das eben jetzt, wenn man nochmal zurückgeht zu dem Beispiel mit der Dame mit dem zu kleinen Sattel, wie viel eigentlich einfach der Sattel ausmacht. Ne? Also natürlich, der Reitersitz hat natürlich direkten Einfluss aufs Pferd, aber wir haben nun mal das Zwischenglied Sattel dazwischen. Da gibt es einfach wahnsinnig viele Parameter ja eigentlich oder Stellschrauben, einen Reitersitz zu verbessern, aber auch zu verschlechtern.
Mhm.
Ne? Und das sehe ich zumindest immer wieder in meiner Praxis, dass also selbst mit kleinen Änderungen am Sattel, sei es jetzt bei einer Sattelanpassung, selbst wenn der Reiter das gar nicht so merkt, ne? Also ich frage meistens, und was sind dann so die Themen, deren Probleme? Nö, passt eigentlich, glaube ich, alles ganz gut. Ne? Dann gucke ich mir das an und denke mir nur, oh Gott, nein, Scherz. Aber häufig ist dann doch eine Passformthematik da, zum Beispiel, dass sich das Kissen gesetzt hat, vielleicht im vorderen Bereich, im hinteren Bereich, die Balance nicht mehr ganz so ideal ist. Wenn ich das dann korrigiere und der Reiter dann wieder korrekt sitzt, dann kriege ich meistens das Feedback, oh Mensch, ja, das fühlt sich ja viel besser an, wusste ich ja gar nicht, dass ich so gut sitzen kann. Ne? Und das könnte ich mir vorstellen, dass das bei dem BKR, beim biomechanisch korrekten Reiten, ähnlich ist, dass wenn man mal so ein bisschen die Tür dahin öffnet, sich da ganz neue Welten auftun,
ja,
oder?
Genau, und manchmal ist es ja auch gar nicht so offensichtlich, sondern der Grundsitz ist schon sehr, sehr korrekt. Ja. Und dann sind das aber so, ja, ich sage immer so noch nicht mal Millimeter, sondern noch weniger, ja, die dann ausreichen, dass das Pferd sagt, ah super, also ich habe jetzt neulich einen gehabt, der immer so ein bisschen den Hals hochdrückt, gerade in den Übergängen. Und da haben wir nur ein ganz bisschen was am Sitz verändert. Und der ist innerhalb, ich habe ihn nach 2 Wochen wieder gesehen im Training dann und das Pferd gar nicht wieder erkennen, ja, weil er das erste Mal wirklich den Rücken aufwölben kann, im Übergang nicht dagegen geht, ja, und viel, viel zufriedener. Und da habe ich so gedacht, das ist schon enorm, weil das war gar nicht viel, was wir, ja, gemacht haben. Ja. Und das ist aber das, was auch so mir die Freude daran gibt, ja, dass ich eigentlich immer dann Pferd-Reiterpaare habe, die total happy sind, ja, ne? mit diesem ganz, ganz winzigen Stellschrauben.
Ja. Ja, und das ist so erstaunlich. Also gerade wenn man dann so auf die, ich sag mal, Millimeter-Skala das Ganze runterbricht. Ich bin ja so ein bisschen ein Wissenschaftsnerd und falls das jemand noch nicht aufgefallen sein sollte, und habe da ganz aktuell jetzt auch eine Studie gesehen, die ich mega spannend fand. Und zwar ging es in der Studie darum, dass verschiedenen Pferd-Reiter-Paaren ein und der gleiche Sattel zur Verfügung gestellt wurde und dieser Sattel in insgesamt 4 Ausführungen, also einmal in der Standardausführung und 3 modifizierten Versionen zur Verfügung gestellt wurden. Und die verschiedenen Versionen hatten minimale Unterschiede zu diesem Standardsattel. Und die Unterschiede waren also wirklich Millimeter-Unterschiede. Der eine Sattel hatte eine etwas tiefere Sitzfläche, 6 mm tiefer, also wirklich Millimeter. Ne? Ja. Der andere Sattel war im Vorschnitt etwas zurückgeschnitten, ich glaube 1,5 cm waren das. Und der letzte Sattel hatte im Kissen vorne eine 1 cm Erhöhung. Ne? Also 1 cm, das ist ja, ne, so toastscheibendick, das ist nicht viel. Und dennoch, trotz dieser winzigen, also wirklich Millimeteränderungen, konnten signifikante Änderungen komplett über alle Reiter hinweg gemessen werden in Bezug auf A, die Biomechanik des Reiters. Der hat sich anders, also seine Beckenposition hat sich dramatisch signifikant verändert, ne? Ja. Je nachdem, was dann für Veränderungen waren. B, beim Pferd, die Gangmechanik hat sich verändert. Also man hat das mit so speziellen IMUs, heißt das, also sehr präzisen Messdetektoren sozusagen, die das Gangbild detektieren, gemessen. Gangbild des Pferdes hat sich verändert und den Clou, und das fand ich total spannend, der Clou war, die haben zusätzlich die Interaktion von Pferd und Reiter, also die Synchronisierung der Bewegung gemessen, wie viel der Reiter vor oder hinter der Bewegung des Pferdes war, und auch das hat sich signifikant geändert zum Standardsattel. Und das fand ich so spannend, dass da wirklich so kleine Millimeteränderungen in der Sattelpassform schon einen erheblichen Unterschied machen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, der Sattel passt halt gar nicht, ne? Also der kippt, wie du sagst, zum Beispiel dramatisch nach hinten ab, ne? Der Reiter hat gar nicht die Chance, irgendwie in Balance zu sitzen, dann kriegt das Pferd natürlich auch dramatisch Probleme. Ne? Also natürlich da, wo der Druck ist im hinteren Bereich, aber auch, du hattest ganz am Anfang gesagt, als Beispiel, eine Reiterin, die ein Thema mit dem wegrennenden Pferd hat. Ja. Ne? Also das könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn die Schwerpunkte nicht übereinander sind, oder?
Genau, sie saß halt gar nicht im Schwerpunkt. Mhm. Und dann war es so, dass sie eigentlich über diesen so ein bisschen Schiebesitz das Pferd im Widerriss nach unten gedrückt hat. Und das Pferd dadurch ins Laufen kam.
Ja.
Genau.
Ja.
Und das ist schon interessant, weil das Pferd geht eigentlich nur ins Gelände und immer mal auf dem Reitplatz. Ja. Und sie hat aber jetzt gesagt, sie macht das und sie hat das geübt. Und er rennt nicht mehr so weg im Gelände.
Und das konntet ihr nur beheben aufgrund des Reitersitzes, also diesen Schiebesitz habt ihr etwas verbessert.
Genau.
Und
richtig.
Okay, spannend. Ja, weil das ist für mich als Saddlefitter, also aus der Brille betrachtet, halt auch total spannend, weil natürlich habe ich den Fokus auf den Sattel in Bezug aufs Pferd, in Bezug auf den Reiter. Aber mein Fokus ist dann immer, was kann ich am Sattel verändern? Wie kann ich den Sitz verbessern? Weil ich sehe, das ist vielleicht berufsbedingt, den Fehler oft beim Sattel, dass ich mir denke, da kann ich was tun, aber eben die Brille im Reitersitz und den Reiter so ein bisschen an die Hand zu nehmen, zu sagen, schau, wir müssen an, was auch immer, an deiner Rumpfstabilität, an deiner Beinlängendifferenz, überhaupt an deiner Balance, an deiner, an deinem Mitschwingen, wie auch immer, arbeiten, ich glaube, da braucht es wirklich nochmal eine andere Brille, einen anderen, also einen anderen Blick drauf, um das auch zulassen zu können, dass der Reiter schon auch ein Stück weit in charge ist, ne? Also dann eine Verantwortung mit auch trägt, gut ausbalanciert zu sitzen. Also vereinfacht gesagt, es ist nicht immer der Sattel schuld, höre ich da so ein bisschen raus.
Nee, ich glaube, es ist einfach ein riesiges Zusammenspiel aus allem. Ne?
Ja.
Und ich muss auch, wenn ich zu einer BKR-Einheit komme, muss ich auch einmal umschalten, weil wenn ich sonst natürlich die Pferde behandle, bin ich nur mit dem Fokus im Pferd sozusagen.
Ja.
Und da muss ich schon auch einmal umschalten.
Ja.
So, natürlich hat man immer das Pferd, wie bei dir dann ja auch, mit im Fokus, aber nicht im vollen Fokus.
Ja,
dann.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Genau, und das ist auch total wichtig, da umzuschalten.
Ja.
Und es ist ja manchmal auch, das, vielleicht siehst du das auch, diese Beispiele, wenn der Reiter das Bein sehr, sehr weit vorne hat. Genau, das früher wurde ja immer gepredigt, das Bein am Gurt.
Mhm.
Aber wir gurten ja gar nicht mehr da, wo wir einst mal gegurtet haben.
Ja, das ist ein ganz anderes Thema.
Genau.
Spoiler.
Aber damit steht und fällt das oft schon, ne? Wenn,
ja.
wenn ich das Bein so weit vorne habe und ich habe eben nicht mehr die Schulter, das Ohr und die Hüfte und Absatz auf einer Linie, bin ich nicht mehr in der Balance.
Mhm.
So.
Ja.
Und die Angela Lohmann hat immer gesagt, wir müssen den Reiter so hinsetzen, dass wir das Pferd wegziehen können unter ihm und der bleibt stehen.
Ah, das ist spannend.
Ja.
Ja.
Und,
ja.
Und das ist ja auch nochmal aus einem anderen Gesichtspunkt gedacht, ein ganz, ganz hoher Sicherheitsgedanke.
Wenn das Pferd zufällig unter einem wegrennt.
Ja, nein, aber wenn man runterfällt, dass man wirklich auf den Füßen landet.
Aha,
ne? So, das ist ja, das gibt einem als Reiter viel, viel mehr Sicherheit dann natürlich, wenn ich eine gute Balance im Sattel habe.
Das stimmt, ja. Also. Ja, das ist auch immer das Feedback, was ich bekomme. Ich kenne das natürlich aus eigener Erfahrung auch. Wenn man denn dann mal in Balance sitzt, dann sagen die meisten, boah, jetzt fühle ich mich so sicher. Jetzt fühle ich mich so im Pferd so sicher. Und das ist einfach ein fantastisches Gefühl.
Ja, und dieses im Pferd, das haben dann auch viele.
Ja, genau. Aha-Moment eigentlich. Ne? Und ich glaube, das ist sicher was jeder, der das schon mal gefühlt hat, ist sehr enttäuscht, wenn er es dann gerade nicht fühlt. Und das heißt, man könnte sich da dann denken, okay, was kann ich an meinem eigenen Sitz verbessern, oder? Und könnte vielleicht der Sattel eine Rolle spielen. Mhm. Ne? Also da habe ich auch noch ein ganz interessantes Beispiel. Da gibt es eine Studie aus 2023. Murray und Kollegen waren das. Das fand ich super spannend. Das Thema Pausche. Da hast du ja vielleicht auch noch ein, zwei Worte zu sagen.
Ja.
In der Studie konnten die zeigen, und das ich habe die Studie erst gelesen, nachdem ich das selber in der Praxis für mich auch so irgendwie als gesetzt sozusagen erkannt habe. In der Studie haben die im Prinzip zwei verschiedene Sättel gegeneinander getestet. Einmal mit einer sehr festen Pausche, normale Länge, sage ich mal, also so Standardpausche, wenn es denn sowas gibt, aber jetzt nicht extra kurz, nicht extra lang, nicht extra wuchtig, sondern eine normale Länge. Verglichen mit einer Pausche, die zum Reiterbein super soft war. Also die hatte so einen zwei- oder dreischichtigen Aufbau sogar. Die war einmal anatomisch zum Bein geformt und sehr soft. Das heißt, das Knie und Bein konnte sich sehr soft sozusagen an die Pausche anschmiegen, so ein bisschen der Kontur des Beines folgend und auch des Knies. Also in der Studie war auch das Knie mit eingeschlossen. Und tatsächlich habe ich auch so Sättel im Programm. Die sehen von außen erstmal super wuchtig aus, die Pauschen. Und jeder denkt so, oh Gott, Sitzprothese. Ne?
Das, und dann aber aufliegende Pauschen?
Das sind, Sätze, genau, das oder? Sind Monoblattsättel jetzt, an die ich denke, mit aufgesetzter Pausche.
Okay.
Also das, und da eben relativ wuchtig. Und diese Pausche ist eben auch aus verschiedenen Materialien zum Reiterbein hin mega soft, nach außen hin ein bisschen stabiler, um auch einen gewissen Halt zu geben. Und das Interessante ist, meine Kunden sagen zu dem Sattel meistens, wenn sie den sehen, sagen sie schon, oh nee, so viel Pausche will ich gar nicht. Und ich sage dann immer, setz dich mal rein, probier das mal aus. Und wenn sie dann drin sitzen, sagen sie, ja, das ist ja krass. Also es gibt Halt, aber ohne mich einzuschränken.
Okay.
Und das Interessante bei der Studie war dann auch, dass hier gezeigt werden konnte, dass eben auch ne, zum einen die Biomechanik des Reiters verändert war. Also mit der soften Pausche wurde der Reiter weniger ins Hohlkreuz gesetzt, was mir einleuchtet. Weil wenn ich jetzt eine sehr feste Pausche habe, das Bein vielleicht dagegen stößt, vielleicht auch das Gesäß Richtung Hinterzwiesel drückt,
irgendwo,
ne, dann fängt man an, also vielleicht auch nach hinten etwas höher zu setzen, das Becken rotiert nach vorne und wir müssen das mit dem Hohlkreuz ausgleichen.
Ja,
ne?
Die schieben sich ja auch eher so ein bisschen raus aus dem Sattel.
Genau, ne? Das ist so ein bisschen der Entenpopo, der da hinten rauskommt.
Ja.
Ne? Und während ich dann diese softe Pausche habe, ich wenn es so eine softe Pausche nicht gibt, löse ich das ganz gerne auch mit kurzen Pauschen, um das Knie freizulassen. Mhm. Ist die Situation auch in der Studie komplett anders gewesen. Die Reiter saßen deutlich ausbalancierter und auch das Gangverhalten des Pferdes hat sich verbessert. Und da, weil du gerade das mit diesem...
Passt
total, genau. Also passt voll zur Praxis, ja, genau. Aber weil du das gerade mit dem in den Rumpf schieben des Pferdes angesprochen hast, auch das wurde in der Studie gezeigt. Die haben eben die Bewegungsamplitude einmal nach oben, nach unten und auch in der Rotation des, der Pferdewirbelsäule untersucht, einmal im Bereich hinterm Widerriss und im Bereich Lendenwirbel, also Übergang, thorakolumbaler Übergang, Lende-Brust-Wirbelsäule und konnten zeigen, dass bei dem verbesserten Sitz sozusagen, und das war interessant, die Bewegungsamplitude hinterm Widerriss weniger wurde. Also das Pferd wurde, jetzt ist dann die große Frage, das wird diskutiert in der Interpretation, ist das jetzt Verspannung, macht das Pferd sich hier fest oder ist es aber Stabilität? Ja? Und in der Studie argumentieren sie halt so, es ist Stabilität, weil sich also das Gangverhalten des Pferdes ebenfalls verbessert hat. Okay. Es hat eine erhöhte Pro- und Retraktion und auch dass die Karpalflexion war verbessert.
Weil das Pferd dann aufspannen kann und weil der Reiter es zulassen kann.
Ja, genau. Ja. Also das fand ich super spannend. Das sind sehr kleine Details, sage ich mal, die aber im Endeffekt auch wirklich eine große Wirkung haben, oder?
Ganz also große Wirkung, ja.
Was sagst du generell zum Thema Pausche? Hast du da Beispiele oder irgendwie Erfahrungsberichte? Einschränkende Pauschen oder eher nicht? Bist du, es gibt ja so die Lager, ne? Keine Pausche, ich bin Team keine Pausche oder ich bin Team viel Pausche.
Also wenn ich reite, bin ich Team viel Pausche.
Ja, okay.
Ich kann das gar, ich habe kein Beispiel, wo ich sage, da war es total einschränkend.
Okay, nee. Spannend, ja.
Also höchstens bei diesem zu kleinen Sattel, dann schränkt eben viel ein, ne? Aber nee, habe ich noch nicht so, so bewusst gehabt. Ich habe es mal gehabt bei einer Klettpausche, dass wir die so ein bisschen anders hingelegt haben dann. Aber nichts, wo ich sage, das war total einengend. Ich weiß noch aus meiner Bereiterzeit, da gab es viel die Sättel, die vorne und hinten diese feste Pausche.
Oh ja, ja.
Und das waren ja, die haben einen wirklich eingeengt, die Sättel, ne?
Also, aber manche wollen das ja ganz
genau,
gerne,
manche wollen das,
so
ja.
Sicherheitsaspekt-mäßig, ja.
Also ich weiß, da war mir auch immer schon eine große Pausche wichtig, weil ich immer dachte, dann habe ich sowas vor mir, wenn die jungen Pferde mal ein bisschen wilder sind oder so. Aber nee, ich wüsste jetzt kein Beispiel, wo ich es jetzt wirklich drauf sagen kann, da ist total eingeschränkt. Ja.
Ja, es ist ja auch ganz spannend. Also der Trend mittlerweile, ich habe den Eindruck, dass der Trend jetzt schon fast wieder ein Ticken rückläufig ist, aber es war ja wirklich so vor 5 Jahren, vielleicht 10 Jahren fing das vielleicht an, 5 Jahren war dann so die Hochzeit. Die Zeit der richtig fetten Pausche. So, ne? Und ich meine, wir haben das im Vorgespräch schon mal so ein bisschen angesprochen. Das eine kommt ja nicht einfach, es fällt ja nicht aus dem Himmel und alle finden es gut. Also es hat ja auch eine Rationale. Und da ist vielleicht auch die Zucht des Pferdes und das Gangverhalten des Pferdes, was sich vielleicht über die Zeit auch verändert hat, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, oder?
Ja.
Also die Pferde werden immer mobiler, ne? Zeigen immer spektakuläre Protraktionen, gerade in der Vorhand. Ne?
Ja.
Und das ist natürlich dann auch wahnsinnig schwierig zu sitzen, oder?
Also, ja, ich könnte mir auch vorstellen dann, das hatten wir vorhin im Vorgespräch schon einmal, dass die Reiter darüber einfach auch die Stabilität suchen. Weil was mir schon auffällt, ist, dass die Pferde sich ja verändern. Die ganze Pferdezucht, was du eben sagtest, auch viel ja instabil. Und der gut reitende Reiter muss sich oftmals sehr, sehr anstrengen, so ein Pferd stabil zu kriegen.
Ja.
Und wenn ich dann einen Reiter habe, der eben wenig Basisarbeit kennengelernt hat, und das ist das, was ich schon sehe, die Entwicklung, dass die Basisarbeit wirklich weniger wird, dass nicht mehr viele darauf Wert legen, auf eine ganz grundlegende Ausbildung.
Meinst du Basisarbeit beim Pferd oder beim Reiter?
Sowohl
oder
als beide. Auch.
Ja,
ja genau.
Ja.
Also, aber auch jetzt spezifisch auf den Reiter ist es ja schon so, dass der Reitersitz auch gar nicht mehr so gelehrt wird irgendwie. Also wie viele kommen in mein Training und sagen, ja, das hat mir noch nie jemand gesagt, aber die haben 2-3 Mal die Woche Unterricht.
Ja.
Und das ist total schade, weil da nur so, wenn ich auch darauf achte, genauso wie auf den Sattel oder auf die Ausrüstung allgemein und dass das Pferd fit ist, nur so geht es ja.
Ja,
also,
ja ohne Basis, ohne Grundlage.
Genau, das funktioniert ja nicht.
Wird schwierig, genau.
Ja.
Mhm. Naja, und dann kann ich mir vorstellen, dass wenn der Reiter vielleicht einen Ticken mehr Passagier als wirklich aktiver Protagonist auf dem Pferd ist, sich dann natürlich auch Hilfsmittel sucht im Equipment.
Richtig, ne?
Also wenn der Sattel einen dann wirklich gut im Sinne von fest fixiert.
Ja, ne? Das ist dann deren Sicherheit so ein bisschen. Ne?
Genau, nämlich dann auch gar nicht mehr wirklich möglich ist, irgendwie mitzukommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also das würde heißen, durch eine kräftige eigene Rumpfmuskulatur zum Beispiel und auch die entsprechende Muskulatur in den, was haben wir denn alles, Hüftbeugern beim Menschen allein schon und in der Oberschenkelmuskulatur kann man natürlich auch viel gut machen, oder?
Ja, genau.
Das heißt, du gibst den deinen Reitschülern dann auch, ich sag mal, Hausaufgaben, so wie so physiotherapeutische Übungen oder so, oder an die Hand? Oder wie kann man sowas aufbauen in der Praxis?
Also manchmal empfehle ich, dass sie einfach Bauchmuskeltraining machen oder Pilates. Oder Pilates finde ich immer ganz, ganz schön dafür.
Ja, okay.
Weil da ist diese Idee mit dem Bauchnabel rein Richtung Lende und sowas, das wird da ja schon sehr, sehr gut und mit dem Atem und damit arbeiten wir auch viel. Aber so richtig Übungen, nein, also dann eher so oder dann das
regelmäßige, nochmal, regelmäßige Termine.
Und wirklich dranbleiben dann einfach, ne?
Ja, genau. Ja, das ist sicher der Clou, ne? Dass man da regelmäßig, nicht viel, aber regelmäßig die Dinge macht und umsetzt, ne?
Ja. Genau, und das auch mehr wird, dann sich einfach Hilfe zu holen im BKR, dann einfach das regelmäßig immer mal wieder zu machen. Ne?
Ja, genau. Ja, häufig sind es ja auch nur Impulse, die man braucht. Ne? Also wenn man wieder so ein neues Bild im Kopf hat, wie man selber viel besser sitzt und wie sich das Pferd darunter auch anfühlt. Also ich glaube, man muss so ein, wie soll man denn sagen, so ein Gefühl irgendwie.
Ja, für manche ist es ein Bild und für manche ist es ein Gefühl.
Ja.
Genau. Mhm. Oder ein gefühltes Bild.
Ja, genau.
Ja, sowas. Genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen unterschiedlich, aber Und wir arbeiten ja auch mal mit, dann, keine Ahnung, einer Hand an der Lende vom Reiter und sie reiten dann oder nur im Stand. Und das sich so ein bisschen zu verinnerlichen, das Gefühl, wenn die Hand da ist, dann muss ich dagegen drücken oder so, das so mitzunehmen in den normalen Reitalltag dann. Das bringt schon ganz, ganz viel.
Das glaube ich, ja.
Und das Pferd ist eben, das sagt es ja sofort. Also ich hatte noch kein Pferd, was nicht gesagt hat im Neuen, das ist super. Und viele, wie gesagt, wenn es ins alte Muster zurückfallen, die parieren durch zum Schritt oder zum Halten. Oder
ja, das ist natürlich der beste Lehrmeister.
Einer hat neulich einfach die Richtung gewechselt. Also Das ist alles möglich.
Okay.
Genau.
Ja, das glaube ich. Aber ich meine, da sind die Pferde ja so fantastisch, oder? Also,
ja, total.
Das sind ja also minimale Nuancen, die sie sofort erspüren und im besten Fall auch darauf reagieren, ne? Wenn sie dürfen. Also das ist ja dann auch wieder das nächste Thema, ja. Jetzt bist du ja auch Osteopathin und da kommen mir gleich mehrere Fragen sozusagen im Zusammenhang mit dem biomechanisch korrekten Reiten. Zum einen, du hast gerade schon angesprochen, dass du so ein bisschen trennen musst, so quasi deine BKR-Brille aufziehst, wenn du beim BKR-Termin bist oder deine Osteobrille im Osteotermin. Ich kann das total nachvollziehen, weil wenn ich als für die Osteopathie gerufen werde, dann klar, schaue ich mir den Sattel an, aber ich habe den Fokus aufs Pferd und umgekehrt, da ist es eigentlich fast noch stärker der Fall, für den Sattel bin ich für den Sattel da. Wenn ich dann Einschränkungen beim Pferd sehe, dann sehe ich die.
Ja.
Ich mache auch darauf aufmerksam, aber ich muss mich immer wieder ermahnen, nein, Sattel, sonst kommen wir hier unter 4 Stunden nicht weg. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, beziehungsweise dann natürlich auch vielleicht verweisen, ne? oder wir müssen vielleicht dann nochmal einen Termin machen, um das andere Thema noch mal genauer anzugehen. Dennoch kann es ja sein, dass es immer wieder auch Momente gibt, gerade wenn du jetzt im BKR-Training bist, wo du eine Einschränkung beim Pferd siehst, zum Beispiel es will nicht angaloppieren. Ne? Es hat immer wieder Thema, vielleicht auf einer Hand anzugaloppieren. Als Osteopath hat man ja sofort gleich mehrere Themen dann im Kopf, ne, was man anschauen könnte. Aber inwiefern differenzierst du in so Momenten, nein, da gehen wir jetzt an den Sitz, denn das ist ein Sitzthema. Inwiefern kannst du ein- oder ausschließen, dass es ein Thema beim Pferd ist, rein körperlich, oder vielleicht auch der Sattel? Also wann ist für dich der Moment, dass du sagst, da muss jetzt, also ein Sattler ran, klar, wenn der irgendwie 10 Zentimeter tiefer hinten sitzt, ist klar, aber manchmal sind es ja so Nuancen, wie wir gesehen haben, dass es vielleicht auch Millimeter nur ausmachen. Wie ist dein Vorgehen da?
Also ich kann ein Beispiel nennen. Mhm. Das Pferd trat vorne rechts etwas kürzer. Mhm. Das ist ein Pferd, was ich nicht in der Behandlung habe. Sonst ist es tatsächlich so, dass ich viel die ich im BKR habe, auch in Behandlung habe. Mhm. Dann weiß ich ja so grob die Themen. Aber da war das relativ spannend, weil ich gesagt habe, oh, der tritt heute, ich glaube, es war beim ersten oder zweiten Termin, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall kannte ich das Pferd noch nicht gut. Habe ich gesagt, der tritt vorne rechts kürzer. Ist das bekannt, weil der ist in Behandlung? Mhm. Und dann sagte sie, ja, das ist bekannt. Okay. Genau so. Und dann habe ich es erstmal so abgespeichert. Mhm. Und dann war es aber so, dass der nicht schlechter wurde in der Einheit. Im Gegenteil, dann habe ich halt geguckt, okay, kann ich es irgendwie beim Sitz noch verändern?
Ja.
Und dann wurde er besser. Dann kriegte er mehr den Rumpf hoch, so fühlte sich wohler und dann wurde er auch vorne rechts besser. Mhm. Wenn das der Fall ist, mache ich weiter.
Ja.
So. Mhm. Wenn aber jetzt, wenn ich natürlich ein lahmendes Pferd da habe,
ja,
dann
ja,
kann gut. ich nicht, dann muss ich es abbrechen.
Das ist klar, ja. Mhm.
Oder ja. man sagt dann, okay, der ist im Schritt ist ja in Ordnung, wir machen, bleiben heute beim
ja,
Schritt,
ja.
so, weil es ja dann auch meistens erst dann im Trab auffällt. Ja. So. Mhm. Genau, was oft ja vorkommt, ist eine Thematik von Kurz-Lang-Treten im Hinterbein. Mhm. Und das ist was man tatsächlich mit dem Sitz sehr, sehr gut verändert kriegt.
Ja.
Genau. Oder eine totale Schiefe im Pferd, eine Schulter hängt zu einer Seite, das kann ich schon auch über den Sitz, über verschiedene Techniken gut ausgleichen, um dem Pferd erstmal zu helfen und ihm die Idee zu kriegen, dass er da auch in den Aufbau gehen kann. Ja. Genau, wenn es der Sattel ist, muss ich das natürlich auch thematisieren und sehen. Und dann ist es aber meistens, oder bisher war es immer so, dass ich sage, wir machen das jetzt heute und dann kümmerst du dich. Und so.
Genau.
Mhm. Genau. Oder es ist auch schon ein Sattler bestellt, also es ist ja manchmal immer so ein bisschen überschneidend.
Ja, ja, aber super spannend, auch gerade wenn du die Schulterthematik oder auch die Hinterhand ansprichst. Schulter, da gibt es ja auch ganz viele, ich sage schon fast Glaubenssätze, ne? Also was die Schiefe des Pferdes im Schulterbereich angeht, ne? In Bezug auf den Sattel, passen wir jetzt den Sattel schief an oder nicht? Mhm. Macht es mehr Schaden oder hilft es in dem Moment? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen und ja, wie gesagt, Glaubensrichtungen ein Stück weit dazu. Ich persönlich bin kein Freund davon, Sattel schief anzupassen auf die Schulterschiefe und auch da gibt es ja unterschiedliche Schiefen, wenn man sich das anschaut. Du hast gerade gesagt, die hängende Schulter, ne? Dann gibt es auch tatsächlich ja die unterschiedliche Winklung der Schultern. Mhm. Das geht einher mit dem Hängen, also hohe, tiefe Schulter oder nicht. Und dann gibt es natürlich, gibt es noch den Versatz der Schultern. Die eine steht weiter vorne, die andere hinter. Die eine steht ein bisschen steiler, die andere ein bisschen flacher. Also da gibt es ja alle Auswirkungen. Das ist ja so gemein, die Schulter hat ja so viele Bewegungen. Aus Sattlersicht völlig doof, ne? Weil damit muss man ja irgendwie dealen. Aber
genau. Ich muss einmal den Tisch fahren. Bitte. Wenn du jetzt weil das kommt ja schon relativ viel vor. Eine Seite ist mehr gepolstert, weil man sonst darunter sitzt. Also diese schief gepolsterte.
Ja.
Es ist doch aber so, dass ich dem Pferd dann gar nicht die Chance gebe, wenn ich da mehr polstere, oder habe ich jetzt einen Knoten im Kopf, dann, dass er überhaupt da aufbaut.
Ja, also du erhöhst natürlich nicht den Druck. Also ich vermute mal, dass deine Frage darauf hinzielt, dass du, wenn du mehr Polster reinpolsterst, dass du mehr Druck dann auch verursachst. Also das glaube ich nicht unbedingt, weil du ja die Balance verbesserst.
Mhm.
Allerdings, wo ich das Problem sehe, ich sag mal, die meisten Pferde sind ja nicht irreversibel schief. Also wir wollen ja das Pferd gerade trainieren. Ne? Das ist ja Sinn und Zweck der Sache, ist ja, dass das Pferd im Endeffekt auf allen vier Füßen das gleiche Gewicht trägt, um da irgendwie Überbelastung zu vermeiden. Mhm. Deswegen machen wir ja das Ganze, ne, mit der Korrektur der Schiefe, sonst können wir uns das ja auch sparen.
Ja.
Genau. Das Problem ist halt einfach, wenn das Pferd, ich sag mal, natürlich schief ist und wir passen den Sattel in diese Schiefe rein an, dann hat es also schwer Chancen, daraus gerade zu werden. Ne? Weil gerade jetzt im Schulterbereich, wenn ich mir vorstelle, das Pferd hat vielleicht eben auf der einen Seite eine etwas steilere, auf der anderen Seite eine etwas flachere Winklung, dann das Kopfeisen möglicherweise schief einzustellen, das geht bei einigen Sätteln technisch. Was ist denn, wenn sich das Pferd gerade stellt? Also im Idealzustand kommt der Sattler alle 2 bis 3 Wochen, je nachdem, wie viel man halt reitet, ne, und korrigiert das Schritt für Schritt nach. Aber dann ploppen bei mir schon gleich ganz viele Fragen auf. Ja, diese Schiefe, die wir da messen, die messen wir üblicherweise im Stand. Wie sieht das denn in der Dynamik aus? Ja. Ne? Also ist das überhaupt die Schiefe, die wir auch reiten? Mhm. Oder verändert die sich nochmal dramatisch? Mhm. Ne? Passen wir da vielleicht auf was an, was gar nicht, also Relevanz hat im Reiten? Und das ist schon mal das eine. Und das andere ist, kriege ich denn das Kopfeisen irgendwann auch wieder gerade, also rein technisch? Da genau, gibt es tatsächlich auch wirklich ein bisschen Schwierigkeiten. Jeder, der mal ein schiefes Kopfeisen gesehen hat, sieht, wie schwierig das ist, das auch wieder gerade zu stellen. Und, ne? Und wir haben vorhin schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Ich habe es wirklich in meinen vielen Pferden, die ich betreuen durfte und besatteln und anpasste, also Sattelanpassung machen durfte. Also maximal 1% der Fälle habe ich das wirklich, dass die Pferde rein anatomisch schief sind, durch ein Trauma bedingt. Ne? Der eine hatte zum Beispiel einen Beckenbruch und das teilweise Verkürzung der Muskeln, der andere hatte einen Teil, also genau, unterschiedliche Pathologien sozusagen, die dem zugrunde lagen, warum das Pferd für sein Leben lang schief ist und auch nicht besser wird. In solchen Fällen sage ich, okay, da schaue ich schon, dass ich den Reiter gut platziere, dass ich den in Balance setze. Ja. Genau, und weil das wird vom Pferd her nicht anders werden, das bleibt so. Ne? Aber in allen anderen Fällen sehe ich tunlichst zu, dass der Sattel gerade ist, ja, dass zumindest eine Sache gerade ist, wenn schon das Pferd schief ist und möglicherweise auch der Reiter, ne? Dass wir da eben uns an dem gerade Zustand orientieren. Genau. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift.
Also was ich den Reitern schon auch oft empfehle, weil du eben nach Übung fragst, ist, dass sie einfach selbst zum Osteopathen gehen.
Ja.
Das bringt schon viel.
Ja, ja, aber wie in der Pferdewelt ist das ja dann auch immer so ein bisschen Thema, wo, zu wem gehe ich? Ja. Und wer kann mir das bieten, was ich brauche? Gibt es noch weitere Tipps, die du den Reitern mitgibst? Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sich selber mal auf Video sehen unheimlich erhellend sein kann.
Genau, das machen wir in der Einheit tatsächlich auch, weil wenn ich die Reiter anders hinsetze, sagen viele, ach, jetzt liege ich schon auf dem Hals.
Ja, genau.
Das ist noch weit entfernt davon.
Ja.
Aber dann machen wir schon entweder kleine Videosequenzen oder ein Foto.
Ja.
Und das bringt ganz, ganz viel. Das bringt auch nochmal vielleicht im Nachgang auch nochmal den Aha-Effekt, dass sie sagen, ah ja, stimmt, nee, ist ja, und das Pferd viel schöner.
Ja.
Und das bringt schon auch nochmal viel, das zu machen.
Ja, ich glaube auch, Visualisierung.
Und ich glaube auch so gegenseitig sich mal filmen und so, das bringt schon was,
Ja. Ja, das denke ich auch. Das im Guten wie im Schlechten. Ne? Also wenn man dann so Videos vom Reiten von sich sieht und so denkt, oh, ich hatte ein ganz anderes Gefühl. Das ist schade jetzt irgendwie. Ja, und wenn du noch den ein oder anderen Tipp jetzt nicht nur für die Reiter, sondern vielleicht auch für die Trainer, die jetzt nicht direkt nach BKR trainieren oder unterrichten, mitgeben würdest, was sind so diese, ich sag mal, die typischen Dinge, auf die man vielleicht achten kann, die man vielleicht auch relativ einfach korrigieren kann, vielleicht irgendwelche Bilder, die Sinn machen, dem Reitschüler mitzugeben. Hast du da irgendwas?
Also ich glaube, worauf ja jeder achten kann, ist, dass diese korrekte Linie, also Ohr, Schulter, Hüfte, Absatz, eine Linie bilden.
Ja.
Ich glaube, da kann jeder drauf achten.
Ja. Das ist sozusagen die Linie, wenn ich mich so dann auch in gebeugter Kniehaltung sozusagen hinstelle, wenn die Linie eingehalten wird, würde ich nicht umfallen? Ist das sozusagen,
ja,
kann man so Balance beschreiben?
Ja,
oder?
Das muss ich kurz überlegen, aber ja, kann man.
Ja, ja. Okay.
Genau, ja.
Interessant, ja. Interessant auch in Bezug, weil ich denke gerade wieder an den Sattel, also komisch. Ich vermesse ja nicht nur Pferd, sondern auch Reiter. Und wenn ich den Reiter vermesse, habe ich, also der Hauptteil meiner Kundschaft sind Frauen, habe ich häufig einen bei Frauen längeren Ober- als Unterschenkel. Also der Oberschenkel ist ein Ticken länger als der Unterschenkel. Mhm. Was bedeutet das? Also gerade wenn ich dann den Reiter in den Sattel setze und je nach Sitz tiefer, also wo sozusagen das Reitergesäß hinplatziert wird und in Bezug auf die Steigbügelaufhängung wird das Bein entweder ein bisschen weiter nach vorne, mittig, seltenst auch weiter nach hinten platziert. Und das ist was, wo man, also gerade jetzt in Bezug auf die Oberschenkel-Unterschenkellänge, ein bisschen Rücksicht nehmen muss. Denn wir Frauen, also es ist ein typisches Frauenphänomen, dass der Oberschenkel ein Ticken länger ist als der Unterschenkel. haben so ein bisschen die Tendenz zum Stuhlsitz, eben genau aus diesem Oberschenkel-Unterschenkel-Verhältnis. Also wenn wir uns mal das bildlich vorstellen, wir haben einen also überdimensioniert langen Oberschenkel und nur so einen kleinen Stummel-Unterschenkel, nur um das jetzt mal so deutlich zu machen, dann fällt es uns natürlich viel schwerer, den Unterschenkel in dieses Lot zu bringen. Also wir müssen eigentlich den Unterschenkel aktiv, also das ganze Bein aktiv aus der Hüfte nach hinten bringen, um den Absatz in diese lotrechte Linie zu bringen. Wenn uns der Sattel jetzt auch noch in diese Position setzt, weil Sitzschwerpunkt, zu weit hinten, Steigbügel aufhängen, zu weit vorne, dann geht das nicht. Ne? Dann bleiben wir im Stuhlsitz hängen und müssen dann noch aktiver das machen, also richtig mit Muskelkraft
aber und Verspannung. Genau, oder? Dann funktioniert es aber nicht, weil dann wird es krampfig.
Ja, genau. Und dann fangen wir an, in der Hüfte zu blockieren, oder? Und Also das ist sicherlich was, wo man auch zum Thema Sattel immer wieder mal ein Auge drauf haben kann. Also wenn, ich finde das recht beruhigend eigentlich, dass die Anatomie uns Frauen in Bezug auf den Sattel jetzt nicht so also in die Karten spielt und wir dann sagen können, ja, ist nur meine Anatomie, ich kann da gar nichts für. Aber natürlich, man kann ja gewisse Sachen trainieren, aber tatsächlich kann man auch mal ein bisschen auf den Sattel schauen und gucken, ja, wie ist denn da Sitzkurve, Sitztiefe, tiefster Punkt des Sattels. Gar nicht unbedingt auf dem Pferderücken, da muss die Balance stimmen, aber wir haben ja auch eine Sitzkurve, wenn man sich nur den Sattel anguckt, also Sitzschwerpunkt in Bezug auf die Steigbügelaufhängung. Ist das vielleicht eine Variante, die uns eh schon so ein bisschen stuhlig hinsetzt? Wenn wir Frauen eh schon die Tendenz dazu haben, kann man da vielleicht schauen, dass man dann doch eher ein Modell wählt, was uns ja etwas mehr unterstützt, ne? In Richtung Balance und lotrechten Sitz. Ja,
ja genau. Und dann, da sagst du was Wichtiges, weil vielfach ist es ja dann draußen so, dass die normalen Trainer da nicht drauf achten. Mhm. Und dann kommt man nämlich gerade, weil dann kommt ja der Reiter auch nochmal leicht in Rückenlage dazu. Ja. Und dann, das ist ein Phänomen, das ich wirklich viel sehe, ist, dass der Arm gar nicht mehr angewinkelt ist, also der Ellenbogen eigentlich auch nicht mehr am Körper, sondern eigentlich ein streckter Arm und verdeckte Hände.
Verstehe. Ja. Also die Faust nicht aufgestellt, sondern
genau, so schräg gestellt. Genau, wirklich wie Fahrradfahren. Ja. Mhm. Und dann frage ich mich halt, und ich frage das auch dann manchmal, wie wünschst du dir denn, dass das Pferd sich darunter fühlt? Mhm. Weil ich kann nur so hart einwirken. Ja. Ich kann gar nicht mehr weich agieren. Ja. Also weil ich spannend, ja auch mich darüber in der Balance halte und dann fordere ich aber von meinem Pferd, dass er auch noch schön trabt.
Bitte, und genau. Dafür habe ich dich gekauft.
Und auch noch schön durchs Genick geht und das leicht und Schaum vorm Mund hat. Und
aber nur so ein bisschen.
Genau, nur so ein bisschen Lippenstift. Und das einfach sich da auch nochmal klar drüber zu werden. Ne? Dass, es gab doch mal so ein Buch früher, der Reiter formt das Pferd. Mhm. Und da ist schon viel Wahres dran.
Ja.
So, und sich auch nochmal darüber bewusst zu werden, was mache ich da oben eigentlich?
Das stimmt.
Und mit welcher Intention steige ich da auf? Und es ist ja oft so, die Menschen kommen aus dem Berufsleben, die sind 8 Stunden, sitzen sie im Büro.
Mm, ohne Balimo.
Ohne Balimo. Genau, und dann geht es aufs Pferd. Und das, was wir manchmal einfach für hohe Erwartungshaltung haben an die Tiere, das vielleicht das auch nochmal hinterfragen
kann. Ne? Ja, das ist ein
und
ganz...
Und sich wirklich Unterstützung holen, weil das ist ja überhaupt nichts Schlimmes bei. Das ist einfach schön, wenn man dann, man kommt mit Sicherheit, das kann jeder bestätigen, wenn ich abends aufs Pferd steige und ich habe aber dann Training, steige ich anders auf, als wenn ich es alleine vor mir habe.
Ja, manchmal braucht man so eine Pappfigur des Trainers in der Bahnmitte, das hilft viele Probleme zu eliminieren. Das stimmt, ja, aber da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, ne? Die Ansprüche, die wir an das Pferd haben, sollten wir auch an uns selber haben, oder? Und das bleibt ja leider manchmal so ein bisschen auf der Strecke. Die Ansprüche sollten wir aber auch an den Sattel haben, tatsächlich. Also eben, ich denke, das ist heute klar geworden, dass natürlich der Reitersitz einen massiven Einfluss auf das Pferd und das, die Bewegung des Pferdes hat, aber der Sattel entsprechend auch. Ne? Und wenn da was nicht passt, was in Bezug auf den Reiter nicht passt, sei es jetzt, der Sattel ist zu klein, das sind jetzt einfache Beispiele, sei es die Pausche, sei es die Sitzkurve und noch viele weitere Faktoren, die man da ansprechen kann, aber natürlich auch in Bezug auf das Pferd, das ist einfach eine ständige Wechselwirkung. Und,
es geht nichts ohne das andere, ne?
Ja. Genau. Und dafür haben wir ja dieses wunderschöne Hobby eigentlich und diesen Sport, weil es eben so komplex auch ist, oder? Und eben nicht nur eine Person mit einem Sportgerät abbildet, sondern eben ein Zusammenspiel zwischen zwei Lebewesen mit der Zwischenlage Sattel hat. Und ja, das finde ich so spannend einfach an dem ganzen Thema. Das ist nicht immer so trivial, das Ganze. Ja. Ja, schön. Also für den einen oder anderen da draußen, mir hat es jetzt richtig Lust gemacht, bei dir mal eine Sitzung zu buchen. Ich hatte noch keine Trainingseinheit im biomechanisch korrekten Reiten. Aber könnte mir vorstellen, es wäre sicher auch ein Gamechanger in vielen Bereichen. Wie ist das? Du bist im Raum Bremen, so viel weiß ich. Wo bietest du Training an? Wie machst du das in der Praxis?
Genau, also im Raum Bremen immer auch mal zwischendurch. Mhm. Genau, und sonst weiter weg gerne Lehrgänge ab 4, 5 Leute.
Ah ja, mhm. Super, dann kommst du in den Stall. Und
genau, dann komme ich in den Stall und dann machen wir das da.
Ja, super.
Genau, und also Raum Bremen, Pferden, Oldenburg, da mache ich das schon auch mal so Einzelstunden. Das mache ich dann auf meinen osteopathischen Touren.
Verstehe.
Plane ich das mit ein.
Das muss ja irgendwie auch noch wirtschaftlich sein vom Fahren und allem, ja, das ist klar. Ja, super, aber da werde ich dir auf jeden Fall deine Kontaktdaten unten in den Shownotes verlinken, dass der ein oder andere, wer da Interesse hat, auch direkt auf dich zukommen kann. Instagram bist du ja auch gut unterwegs.
Genau.
Und ich habe es am Anfang so ein bisschen angeteasert, wir zwei haben ja auch noch Großes vor. Wir haben ja gemeinsame, Ideen haben wir ohne Ende und gemeinsame Projekte tatsächlich konkret geplant, denn gerade das Thema Reitersitz, Sattel in Kombination auf das Gangverhalten des Pferdes. Das ist sicher was vielleicht etwas spezieller ist, was es so auch noch nicht unbedingt oft gibt. Genau, da machen wir Workshops, bieten wir an demnächst, im Raum Bremen erstmal. Mal schauen, wo es dann noch hingeht. Genau, das werden dann Workshops am Pferd sein, also mit Viehpraxisanteil, in Bezug auf den Reitersitz, in Bezug auf die Interaktion mit Sattel und Pferd. Und natürlich für Trainer, das ist sicherlich dann die Hauptgruppe, aber auch für begeisterte Pferdebesitzer, die so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken wollen und da einfach noch schöner, wie haben wir das vorhin gesagt, im Pferd sitzen wollen, noch sicherer und mit mehr Freude im Pferd sitzen wollen. Genau, da wird es eine Warteliste geben. Jeder, der da Interesse hat, darf sich jetzt da auch schon draufschreiben. Wir sammeln momentan und sobald es losgeht, gibt es dann weitere Infos. Genau, sagen wir Bescheid. Prima. Katinka, hast du noch was du gerne den Trainern, den Pferdebesitzern, den Pferdemenschen mitgeben magst?
Ich glaube, das habe ich ja eben schon gesagt, dass man wirklich, wirklich immer wieder in sich reinspürt, was mache ich hier eigentlich, wofür mache ich das, wie kann ich es noch schöner machen, noch mehr zur Freude für mich und mein Pferd. Das ist, glaube ich, immer wieder so der Fokus.
Genau. Denn darum geht es ja eigentlich, oder? An der Freude mit dem Pferd und und mit dem Sattel, im und am Sattel, mein Wahlspruch. Dann werde ich die Dinge in die Shownotes setzen. Ihr könnt euch gerne eintragen und auf uns zukommen. Wir freuen uns natürlich über jeden, der da Interesse hat. Und ich freue mich sehr, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinschaltet. Danke für dein Kommen, Katinka. Hat mir super
Vielen
Spaß
Dank
gemacht.
Für die
War schön gemütlich.
Mir auch sehr Spaß gemacht, genau.
Ja, und ich bin mir sicher, wir haben noch das ein oder andere Thema zu besprechen.
Ja.
Sicherlich auch im Rahmen vom Podcast.
Genau. Das wäre schön.
Ja, prima. Alles klar, dann sage ich herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.